So, und damit sollten wir live sein, mehr als überpünktlich an der Stelle. Und wir warten vielleicht noch mal ganz kurz. Ich denke, der Stream baut sich jetzt gerade langsam auf. Es ist 11:14 Uhr. 11:15 Uhr haben wir angekündigt, also immer ganz genau deutsche Pünktlichkeit. Ja, wie sagt man, 5 Minuten vor der Zeit ist es deutsche Pünktlichkeit. Genau. Und damit sind wir wieder live, wie jede Woche Freitag, Krypto-Nerds Uncut. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und heute machen wir mal nicht die klassische Folge, wo es normalerweise darum geht, den Markt einzuordnen, die Woche einfach mal Revue passieren zu lassen und vielleicht auch zu schauen, was im Markt so passiert ist. Heute haben wir das Ganze zum Anlass genommen, uns das Thema Kryptosteuer-Haltefrist nochmal genauer anzuschauen. Es gab diese Woche ein Webinar von der Frankfurt School, wo eingeladen wurde, über das Thema mit Politikern nochmal zu besprechen. Da gab es sehr, sehr verschiedene und unterschiedliche Meinungen zu diesem Webinar. Ich lasse es jetzt hier einfach mal unkommentiert weiter. Kann sich jeder seinen eigenen Eindruck bilden darüber, wie das war und was da besprochen wurde. Aber da waren auch viele Politiker dabei. Und ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt wurde am 6.7. von Lars Klingbeil der Haushalt soweit beschlossen. Da ist das Thema Kryptowertebesteuerung auch ein Thema. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Was heißt das? Was sind die nächsten Schritte? Ist die Kryptosteuerhaltefrist schon abgeschafft? Ist sie noch nicht abgeschafft? Welche Chancen haben wir noch? Und was sind auch so die politischen nächsten Schritte, die es nehmen muss, damit es überhaupt so weit kommt? Und was könnte man eventuell noch dagegen tun? Und da habe ich mir gedacht, da laden wir denjenigen ein, der schon 2013 durch seine Anfrage im Bundestag das ganze Thema Haltefrist überhaupt ins Rollen gebracht hat und mit dem wir im Februar diesen Jahres schon einmal über genau das Thema gesprochen haben. Und damit erstmal herzlich willkommen, Frank Schäffler. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit.
Hallo, gerne.
Perfekt, super. Frank, ich würde sagen, lass uns gerne direkt einsteigen. Wir hatten im Februar ja schon mal über das Thema Haltefrist gesprochen und du hast da damals gesagt, eine Abschaffung ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ja, dein Satz war da, eine Begründung findet der Gesetzgeber im Zweifel immer, um an Geld zu kommen. Jetzt liegt genau der Entwurf eigentlich auf dem Tisch. Fühlst du dich da bestätigt oder hast du dich da auch so ein Stück weit von der Geschwindigkeit, in dem das jetzt auf uns zugerollt ist, überrascht gefühlt?
Nein, aber es ist natürlich nicht so einfach, es technisch umzusetzen. Da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf, dass der Finanzminister immer Geld braucht. Das ist nichts Neues. Er hat ja zahlreiche Steuererhöhungen geplant. Auch der Spitzensteuersatz wird erhöht. Die Tabaksteuer wird erhöht. Also Alkoholsteuer wird erhöht. Also es werden umfangreiche Steuererhöhungen sind geplant. Aber wie immer sind das jetzt erstmal die haushalterischen Vorstellungen des Finanzministers. Die müssen natürlich noch in Gesetz gegossen werden. Was er bisher gemacht hat, ist, es in seinen Haushaltsentwurf zu schreiben, dass er so und so viel Mehreinnahmen haben will. 2,6 Milliarden plant er, Mehreinnahmen zu erzielen mit diesem ganzen Strauß an Maßnahmen, wo eben ein Bereich eben der Verzicht auf die Haltefrist bei Bitcoin und bei Kryptowerten ist. Und das heißt, wir sind jetzt ganz am Anfang des Verfahrens und man muss jetzt das Ganze noch in Gesetze gießen, auch in Steueränderungsgesetze. Es gibt einmal im Jahr ein sogenanntes Jahressteuergesetz. Da gibt es auch schon einen Referentenentwurf. Und ich vermute, nach der Sommerpause wird das Finanzministerium dann an den Finanzausschuss, an die Koalitionäre im Finanzausschuss herantreten und Änderungsvorschläge zu diesem Entwurf machen. Oder schon im Kabinettsentwurf das mit hineinschreiben. Ja? Also im aktuellen Entwurf ist es noch nicht drin, aber er ist auch noch nicht vom Kabinett beschlossen worden. Und das geschieht dann wahrscheinlich entweder noch in der Sommerpause und dann wird es Ende der Sommerpause vorgelegt. Oder es wird dann in die beiden Koalitionsfraktionen eingebracht und dann werden die das als mögliche Änderungsanträge zu diesem Gesetzentwurf dann beraten, ja, aber das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Die CDU leistet ja zurzeit Widerstand gegen diese Maßnahmen und die gilt es zu unterstützen. Ja, deshalb habe ich ja auf X und auf LinkedIn die Krypto- und Bitcoin-Nutzer aufgefordert, sich an ihre Wahlkreisabgeordneten zu wenden. Ich glaube nämlich, das wirkt.
Ja, das ist, glaube ich, gleich noch das Thema, was wir nochmal aufgreifen können. Was können wir eigentlich dagegen tun, so ein Stück weit? Aber lass uns nochmal schauen, was eigentlich bisher beschlossen wurde und was eigentlich noch nicht beschlossen wurde. Weil ich glaube, da gibt es noch relativ viel Unklarheit da draußen. Ja, wenn man die Headlines draußen liest, ist ja für viele eigentlich schon die Haltefrist de facto abgeschafft. Ja, und ich glaube, das ist ja einfach noch nicht Fakt. Und darüber sollte man, glaube ich, nochmal sprechen.
Genau, also ich sagte ja gerade schon, was der Finanzminister gemacht hat. Der hat einen Haushaltsentwurf für das nächste Jahr vorgelegt. Der Haushalt wird im Herbst im Deutschen Bundestag beschlossen. Aber bevor er da beschlossen wird, muss erst das Kabinett ihn beschließen. Das ist inzwischen erfolgt. Und wenn das Kabinett den Haushaltsentwurf beschließt, dann wird er dem Parlament zugeleitet und das Parlament, der Haushaltsausschuss, dem ich selbst angehörte, der berät diesen Haushaltsentwurf dann im zweiten Halbjahr und macht da Veränderungen. Ja? Und in diesem Haushaltsentwurf, da sagt der Finanzminister, was er an Einnahmen plant, was er an Ausgaben plant. Und bei den Einnahmen hat er eben globale Mehreinnahmen veranschlagt, eben für Dinge, die noch nicht Gesetz sind, sondern die erst im zweiten Halbjahr Gesetz werden und werden sollen. Unter anderem eben die Erhöhung der Tabaksteuer, die Erhöhung der Alkoholsteuer oder die Abschaffung der Haltefrist. Ja, und das heißt, diese Maßnahmen, die müssen erst noch in einem eigenen Gesetz verabschiedet werden. Die müssen erst noch beraten werden. Und da kann man natürlich noch Veränderungen vornehmen und darum geht's jetzt.
Aber das heißt ja konkret, er plant jetzt schon mit Einnahmen, für die es aktuell noch gar keine Gesetzgebung gibt.
Genau, so ist es, so ist es. Aber das gehört zur Wahrheit dazu, das ist jetzt nicht völlig unsystematisch, sondern das passiert häufig, weil die Haushaltsberatungen im zweiten Halbjahr und die Änderungen in den Steuergesetzen, die finden sehr häufig parallel statt. Mhm. Ja, weil eben sehr häufig da Veränderungen vorgenommen werden. Das ist Edison übrigens.
Für diejenigen im Podcast, die es nur audiomäßig hören, das ist der Hund im Hintergrund vom Haus.
Hunde kommen immer gut, auch in
richtig.
YouTube-Videos. Katzen, Hunde ist immer super.
Genau, funktioniert.
Also das läuft dann parallel und wenn alles gut geht und meist macht man das auch parallel, tritt beides zum 1.1. in Kraft.
Hm. Ja. Okay. Und die große Frage, die sich ja im Moment auch noch stellt, ist, in welchen Topf schmeißt man dann das Ganze überhaupt, oder? Wird es jetzt mit Aktien verrechnet? Wird es ein eigenständiger Topf? Das noch komplette Unklarheit?
Genau, das ist, das scheint sich herauszukristallisieren. Dass man Krypto und Bitcoin mit Aktien, mit der Abgeltungssteuer bei Aktienerträgen, bei Kapitalerträgen gleichstellen will. Und da fängt es schon an, denn im Steuerrecht kann man nicht einfach willkürlich handeln. Da kann man nicht sagen, dieses Anlagegut mag ich nicht und deshalb besteuere ich das plötzlich anders, als ich das über Jahre so besteuert habe. Das Besondere an meiner Anfrage 2013 und an der Antwort 2013 war, dass es eben eingeordnet wurde, Bitcoin damals, in ein sonstiges Wirtschaftsgut, in § 23 des Einkommensteuergesetzes und wo eben auch Gold, wo Antiquitäten, wo Oldtimer drin sind. Also da hat man das eingeordnet und man hat gesagt, Bitcoin ist eben keine Aktie, weil es keine Eigentümer gibt, weil es keine Dividenden gibt, kein Vorstand, kein Aufsichtsrat. Ja, ist eben was Eigenes. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen, das berühmteste ist das Pendlerpauschalurteil von 2008, gesagt, wenn der Steuergesetzgeber dann davon abweicht, dann muss er das sehr gut begründen. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ich brauche mehr Geld. Mhm. Ja. Und deshalb glaube ich, ist es so ganz einfach nicht möglich, es einfach so da rauszunehmen, weil man schafft dann natürlich Angriffspunkte und bei solchen Dingen wird natürlich immer geklagt. Also das ist mal die erste Haltelinie, sag ich mal. Die zweite ist dann, fällt sie, was passiert dann mit, gibt es eine Stichtagsregelung, wie sie die in der Vergangenheit zum Beispiel bei Lebensversicherungen gab, ja, das alte Lebensversicherungsrecht, wie lange ging das, glaube ich, bis 2000, wenn ich das richtig im Kopf habe, da waren die bis dahin abgeschlossenen Lebensversicherungen galten dann als noch nach altem Recht und auch die Auszahlung und die waren dann hinterher steuerfrei und erst danach abgeschlossene Lebensversicherungen wurden nach anderem Recht dann steuerlich behandelt und das bis heute. Ja? Also wer vor 2000 eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, kann die nach wie vor steuerfrei vereinnahmen. Sowas könnte man machen, wenn es kommt, ja, wenn man es nicht verhindert. Und dann ist die dritte Frage ist, was passiert eigentlich mit der Rückwirkung? Ja, das ist im Steuerrecht auch eine wichtige Frage und das ist eigentlich auch ausgeurteilt. Das heißt, wird da unterschieden zwischen echter Rückwirkung und unechter Rückwirkung. Die echte Rückwirkung ist, wenn die Haltefrist jetzt verstrichen ist, kann der Steuergesetzgeber dann noch auf diese Bitcoin-Erträge, also nicht die Erträge, die Preisgewinne, die Kursgewinne, kann er dann darauf zurückgreifen. Da würde ich sagen, ohne jetzt eine Rechtsberatung abzugeben, das kann er nicht, weil das die echte Rückwirkung ist. Die sind schon, sag ich mal, im steuerfreien Bereich. Die Frage ist, wenn man sich innerhalb der Haltefrist bewegt, was ist dann eigentlich? Da gibt es auch eine Rechtsprechung im Bereich der Spekulationsfrist bei Immobilien. Da hat der Gesetzgeber dann damals gesagt, ja, für die Zeit, wo die Gesetzgebung noch nicht in Kraft tritt, da ist es steuerfrei und für den Rest muss es dann abgegrenzt werden. Ja, also das sind so spannende juristische Fragen dann, die dann entsprechend eine Rolle spielen.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
Die große Fragestellung, wie es dann mit Mehrausnahmen aussieht, wenn man gerade die Marktlage anguckt. Der Aktienmarkt ist am Top, der Kryptomarkt ist am Bottom. Wenn ich es miteinander verrechnen kann, gern.
Ja. Ja, genau. Und dann ist natürlich auch, dann können natürlich nicht generell, aber im Prinzip müssten Verluste und Gewinne von Kapitalerträgen auch gegengerechnet werden. Ob das dann tatsächlich ein Geschäft für einen Finanzminister wird, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja, auch die Trader, die unterjährig handeln, müssen das jetzt aktuell mit ihrem persönlichen Steuersatz versteuern. Künftig müssten sie das eben mit dem Abgeltungssteuersatz von 25% plus Soli versteuern. Also für die wäre es ein Vorteil und für die Hodler wäre es eben, die irgendwann ihre Erträge realisieren, wäre es eben dann ein Nachteil.
Ja.
Also die insofern
gibt es ja schon, ne, muss man ja fairerweise sagen, dass gerade diejenigen, die langfristig irgendwo investieren möchten, ja, vielleicht auch langfristig für ihre Altersvorsorge, die werden jetzt ja dann benachteiligt, falls eine Regelung kommen sollte. Und
genau. Diejenigen,
die Short-Term-Trader sind, werden bevorteilt. Und die Frage ist, hat man dadurch überhaupt mehr Einnahmen, so wie man sich's aktuell kalkuliert oder nicht? Ja, also Österreich zeigt ja auch das klassische Beispiel, dass die Mehreinnahmen, die man sich erhofft hatte durch die Umstellung, gar nicht eingetreten sind. Also
aber wie gesagt, hier geht, wie so häufig leider in der Politik, geht es ja nicht um die Sache, sondern der Finanzminister will seine Leute da beruhigen und will sagen, hier diese ungerechtfertigten Krypto-Bitcoin-Gewinne, das geht doch nicht. Ja, und das müssen wir jetzt vereinnahmen.
Ja.
Also ob das was gebracht hat, wird man eh erst in ein paar Jahren feststellen. Und dann ist Herr Klingbeil nicht mehr Finanzminister. Also insofern ist das nicht, glaube ich, nicht, das ist eher ein emotionales Thema für die Sozialdemokraten. Und ich glaube, man muss eben deutlich machen, und deshalb habe ich ja diese Kampagne da gestartet, man muss Druck ausüben. Es gibt nämlich geschätzt 7 Millionen Krypto-Bitcoin-Anleger in diesem Land. Und wenn ein Bruchteil davon seinen Wahlkreisabgeordneten von SPD und Union anschreibt, dann, ich kenne das noch aus Einhandschauung, dann werden die Abgeordnetenbüros beschäftigt. Dann fragen die sich, was ist das überhaupt und warum muss ich da jetzt antworten? Wie muss ich antworten? Ein Großteil der Bundestagsabgeordneten ist ja mit diesem Thema gar nicht beschäftigt, sondern das sind ja nur die Mitglieder im Finanzausschuss oder im Haushaltsausschuss, alle anderen kriegen das ja gar nicht mit. Und wir müssen eben es erzeugen, dass die das mitkriegen, dass sie ihre Fachleute ansprechen und sagen, hier, was ist denn da und muss das denn sein und was kommt da überhaupt raus und bringt das überhaupt was? Ja, damit das richtig wehtut. Ja?
Ja.
Und deshalb hilft da viel, ja, auch wenn man dann Standardantworten von den Abgeordneten bekommt, das ist natürlich dann so, ne? Nicht jeder beschäftigt sich mit diesem Thema, dann gibt's Musterantworten der Fraktion und so, ich kenne das auch noch von früher. Das ist natürlich dann logisch, aber das darum geht's nicht, sondern es geht eigentlich darum, so eine Bewegung zu erzeugen, die sensibilisiert und auf die Gefahren der Maßnahmen aufmerksam macht.
Ja. Wer das tatsächlich machen möchte und dieses Musterschreiben finden möchte, wir können das gerne nochmal verlinken. Herr Schäffler, Sie haben da was vorformuliert. Ich glaube, auf LinkedIn und auf X, ehemals Twitter, gibt es dieses Schreiben. Das werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken, wer das tun möchte. Und wir können es nur jedem anraten, der es mit Bitcoin und Krypto hält, das zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es noch prohaltefrist.de, wo relativ viele Unterstützer sich da jetzt auch schon zusammengeschlossen haben. Also von Bison, 21 Bitcoin, Bitpanda, Relay, BTC Echo, der Blocktrainer, also wirklich sehr viele Bekannte. Wir unter anderem sind auch mit dabei, das Ganze natürlich zu unterstützen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, da jetzt zu schauen, dass wir eine Petition ins Leben rufen. Aktuell ist ja die Freigabe, glaube ich, noch nicht erteilt seitens des Bundestages. Seit 5 Wochen wartet man da jetzt schon grob drauf. Ich glaube, 5 oder 6 Wochen. Also das heißt, da hofft man, dass es jetzt losgeht. Von daher gerne im Newsletter eintragen bei prohaltefrist.de. Und sobald die Petition da ist, können die Kollegen, die das initiiert haben, dann anschreiben. Das war der Bitcoin-Bundesverband, der das angestoßen hat. Und es gibt einfach gerade sehr viel politische nicht politische, sondern eher Verbandsarbeit und Einzelakteure, die das natürlich jetzt nach vorne tragen, um es in die breite Masse zu bringen, so auch wie Sie. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank. Für mich stellt sich aber noch so ein Stück weit die Frage, im Koalitionsvertrag wurde zum Beispiel das Thema ja gar nicht genannt. Ja? Also zumindest wurde gesagt, dass es nicht angegangen wird oder verschärft wird. Jetzt ist das natürlich so ein Ding zwischen SPD und Union. Die Grünen hatten ja auch schon mal einen Gesetzesentwurf eingebracht. Der wurde abgelehnt, ja. Also wo stehen wir da gerade? Weil die Union hält es ja anscheinend noch mit der Krypto-Haltefrist. Die SPD würde sich wahrscheinlich eher dagegen aussprechen. Das heißt, was ist das jetzt für vielleicht auch ein Kuhhandel, der da intern stattfinden könnte?
Ja, das, also erstmal nochmal, wer seinen Abgeordneten nicht kennt, der kann auf abgeordnetenwatch.de gehen und da die Postleitzahl eingeben, dann findet er dann seinen entsprechenden CDU- und SPD-Abgeordneten. Also die Koalition hat ja im Koalitionsvertrag Steuererhöhungen ausgeschlossen, aber Herr Merz hat auch vor der Wahl gesagt, er würde die Schuldenbremse nicht lockern und hat es dann doch gemacht. Also insofern sieht man ja, was Koalitionsverträge dann für eine Bindungswirkung tatsächlich haben. Nein, man muss jetzt aus meiner Sicht die Union im Wesentlichen unter Druck setzen, dass sie das verhindert, ja, und insbesondere die klugen Abgeordneten der Union ansprechen, die es dann auch gibt im Finanzausschuss, ob das Gutting ist oder andere, ja. Die muss man jetzt sensibilisieren und denen muss man Unterstützung zusagen. Und da hilft natürlich viel, viel, viel. Ja, das ist entscheidend. Und ich kriege oft Rückmeldungen, bringt das überhaupt was? Ja, und da will ich sensibilisieren. Das bringt schon was. Wenn da richtig was entsteht, wenn da richtig Druck entsteht, dann weicht die Politik auch zurück, da bin ich ziemlich sicher. Und diesen Druck, den müssen wir erzeugen. Das ist ganz entscheidend. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, dann hat man auch was Großes erreicht. Aber da muss jeder mitmachen, das ist ganz entscheidend. Das ist ja schnell gemacht, das kurze 5 Minuten so eine E-Mail rauszuschicken.
Ja.
Und da will ich nochmal alle motivieren, das auch zu tun.
Ja, definitiv. Im Februar hatten Sie schon im Podcast auch gesagt, dass natürlich es sein könnte, dass sich so ein bisschen der Markt auch spaltet, ja, so dass es quasi diejenigen gibt, die ganz offiziell alles deklarieren, ja, und da ihren Job gut machen, diejenigen, die das auch jetzt schon tun, weil es wird ja immer so dahingestellt, als ob alle, die in Krypto unterwegs sind, Steuern hinterziehen und das nicht angeben würden. Also es ist aus meiner Sicht völliger Quatsch, ja. Aber es kann natürlich sein, dass das nochmal eine größere Spaltung erwirkt, ja, dass es wirklich dann einen größeren Teil gibt, der sagt, okay, ich probiere alles so gut wie möglich dann eventuell, sagen wir mal, auf Cold Wallets zu machen, wo es dann schwieriger wird nachzuvollziehen. Und außerdem so dieses Argument, man hat ja gar nicht die Möglichkeit, so wirklich nachzuvollziehen, wie viel Steuereinnahmen tatsächlich mehr möglich sind. Aus meiner Sicht mit DAG 8 wird ja jetzt eine Grundlage geschaffen, wo alle, die ihre Gelder auf europäischen Börsen handeln, ja nachweisbar ist, wie viel Gewinne, Verluste habe ich gemacht. Ja? Also auch da kommt ja eine Datengrundlage demnächst. Und wäre es nicht eventuell sinnvoll, auf diese Datengrundlage zu warten, bis man überhaupt weiß, wie schaut's aus? Wie viel können wir überhaupt mehr vereinnahmen, bevor wir das überhaupt beschließen? Also ist das nicht eher sinnvoll, das Ende 2027 nochmal zu bewerten, wenn man eine bessere Datengrundlage hat?
Ach, ich glaube, diejenigen, die ihre Bitcoins oder ihre Kryptowerte bei Handelsplätzen oder Börsen oder Banken halten, da sind die Steuerbehörden eh dabei, dass darauf Zugriff zu haben ist. Vielleicht jetzt DAG 8 ist jetzt die europäische Dimension, aber auch da würde ich mir keine Illusion machen. Die Großen haben immer mit den Steuerbehörden da zusammengearbeitet. Das können die sich gar nicht leisten, weil dann die Finanzaufsicht kommt und dann Sonderprüfungen macht und so weiter. Und da haben die, deshalb waren die schon aus vorauseilendem Gehorsam melden die alles. Jetzt geht es ja darum, das auch international zu machen. Das ist halt die nächste Schlinge, die jetzt da gezogen wird. Ja, je stärker man Bitcoin versucht, im geregelten Markt zu regulieren, umso mehr gibt es eben irgendwann zwei Märkte. Ja? Einen, der im nicht geregelten Bereich ist und einer, der im geregelten Bereich ist. Und da kann eigentlich der Gesetzgeber auch kein Interesse daran haben. Aber das ist natürlich die Entwicklung im Finanzbereich, in allen Bereichen. Ja, das ist jetzt, da ist Bitcoin und Krypto nichts Besonderes. Ist leider so.
Ja. Wie siehst du denn aktuell die Wahrscheinlichkeit, dass die Krypto-Haltefrist wirklich gekippt wird? Was ist da deine realistische Einordnung?
Ich glaube 50-50. Also ich bin da nicht pessimistisch. Ich glaube, das ist schon noch aufzuhalten. Bisher ist das jetzt SPD-Regierungshandeln, wie weit das in der Regierung mit der CDU abgestimmt ist, ist doch unklar. Aber auch da hilft der Druck jetzt auf die Wahlkreisabgeordneten. Je größer der ist, umso weniger wird das auch von den Regierungsvertretern der Union getragen. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, die CDU-Leute da stützen und die stark machen. Ja, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und wer weiß, wir haben so viel Landtagswahl noch im zweieinhalb Jahr. Wir wissen nicht, was da jetzt bis Ende des Jahres passiert. Ja, also da ist noch alles möglich. Und ich spreche aus Erfahrung. Ja, also wir haben auch in so einer Phase im zweiten Halbjahr die Koalition beendet damals. Und da waren auch ganz viele Steuergesetzgebungen oder die Rentenreform war dann noch in der Pipeline und die kam dann am Ende nicht. Also insofern weiß man das nicht. Und deshalb hier nochmal mein Appell: je mehr, je besser. Ja. Und das ist das aus meiner Sicht das Entscheidende und auch das, was wir alle jetzt tun können. Alles andere können wir nur bedingt beeinflussen, aber das können wir machen.
Ja, cool, sehr gut. Sascha, von deiner Seite aus?
Du, da ich weiß, dass Frank Schäffler in einer Stunde, in einer Minute weiter eine muss, glaube ich, reißen wir jetzt keine weitere Frage auf.
Genau, 11.40 Uhr hattest du gesagt, Frank, du musst los. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du so spontan warst, dir tatsächlich heute die Zeit zu nehmen. Du bist selber auch im Urlaub, also vielen, vielen Dank dafür an der Stelle. Wir verlinken euch alle Links zu sämtlichen Themen zu prohaltefrist.de, wo ihr euch gerne Newsletter eintragen könnt. Es gibt noch ein Positionspapier vom Bundesblock, den könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Da ist nochmal so eine Gegendarstellung auf jeden Fall, wie es aus unserer Perspektive eingeschätzt wird, das Ganze. Und dann ist es so, dass ihr natürlich euren Wahlkreis bzw. Abgeordneten dort einmal schreiben könnt. Das werden wir euch auch verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, schickt uns gerne an info@kryptonerds.com. Und lieber Frank, wir sehen uns nächste Woche ja nochmal wieder. Ich habe es tatsächlich möglich gemacht, dass wir auch nochmal mit Bitcoin2Go, also mit dem Mirko sprechen, um nochmal eine größere Reichweite für das ganze Thema zu bekommen. Wir sind aktuell noch in der Planung. Sobald wir da Konkreteres wissen, lassen wir es euch auf jeden Fall auf unseren Kanälen wissen. Also abonniert mal rein. Vielen, vielen Dank, lieber Frank, und euch allen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss, vielen Dank. Ciao.
Gerne, gerne. Ciao, ciao.